Willkommen bei Frickradio. Am Mikrofon begrüßt Sie Josef Heinz. Heute beschäftigen wir uns mit dem Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung. Denn in Artikel 23 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es: Jeder hat das Recht auf Arbeit, freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. Die Politikwissenschaftlerin Ursula Naue von der Universität Wien spricht über Jobchancen von Menschen mit Behinderung und der Umsetzung der UN-Konvention. Diese hat Österreich 2008 ratifiziert. Im Rahmen eines Vortrags bei ÖZIF Support Wien stellt sie klar: Ein inklusiver Arbeitsmarkt funktioniert nur in einer inklusiven Gesellschaft. Wie kann diese aussehen? Im Frickradio-Interview mit Sandra Knopp erläutert sie, was es braucht, damit Barrieren in den Köpfen verschwinden und der Arbeitsmarkt von morgen für Menschen mit Behinderung zugänglich ist.
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die in Österreich seit 2008 rechtlich gültig ist, sagt ja auch, es geht um Barrierefreiheit im weitesten Sinne. Das betrifft die sogenannten physischen Barrieren, also dass eine Rampe nicht vorhanden ist und dafür Stufen da sind. Und das betrifft natürlich auch die sozialen Barrieren, diese Vorstellungen, diese Vorurteile Menschen gegenüber, Ängste zum Teil auch Menschen mit Behinderungen gegenüber, die dazu führen, dass man sich in irgendeiner Form abgrenzt von Menschen mit Behinderungen, nichts mit ihnen zu tun haben möchte und, wenn es um den Arbeitsmarkt geht, sie auch am besten nicht anstellt.
Was hat sich eigentlich seit diesem Beschluss, seit dieser UN-Konvention eigentlich getan in Österreich?
Es hat sich vieles getan oder es hat sich einiges getan. Allerdings, wenn man sich jetzt anschaut, was verlangt, was fordert die Konvention von Staaten und letztendlich von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen von uns in der Gesellschaft, es ändert sich viel zu langsam und zu wenig nachhaltig. Es gibt sehr viele Diskussionen, das ist gut, zum Beispiel Bildungsbereich, da ist auch in den Medien mittlerweile sehr viel über die Frage Sonderschulen ja, nein. Die Konvention sagt nein, es darf keine Sonderschulen geben, aber die Frage ist dann, wie ändern wir das Bildungs- und Schulsystem um? Da gibt es ja Ideen darüber, aber das ist alles zu wenig nachhaltig. Es ist zu wenig greifbar an Veränderungen. Das ist sozusagen das grundsätzliche Problem. Das zweite Problem auch der Umsetzung der Konvention ist, die Konvention erfordert, dass Daten erhoben werden, Statistiken erhoben werden über die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen, auch in Österreich. Und auch da tut sich zu wenig. Es gibt ja Statistiken, Statistik Austria zum Beispiel, aber nichtsdestotrotz sind die Fragen, die dort gestellt werden, die entsprechen nicht der Konvention. Und die Konvention hat eine ganz bestimmte Vorstellung von Behinderung im Sinne des sozialen Modells von Behinderung, dass Behinderung nicht am einzelnen Menschen festgemacht wird, nicht an der Funktionsbeeinträchtigung, sondern dass es die Gesellschaft ist, dass es die Barrieren und die Hindernisse sind, die einen Menschen behindern. Und zu Ihrer Frage, was tut sich in Österreich, ist noch hinzuzufügen, dass es im September 2013 eine offizielle Prüfung der Vereinten Nationen gegeben hat in Genf. Da wurde der erste Staatenbericht Österreichs diskutiert und der ist schon sehr, sehr kritisch ausgefallen. Das ist ein 7-Seiten-Dokument, eine halbe Seite ist positiv und 6,5 Seiten wird Kritik geübt. Also wir haben eine Aufgabe gekriegt letzten September und an der muss zügig gearbeitet werden.
Welche Daten müssten gesammelt werden?
Da ist einiges im Gange, muss ich dazu sagen. Es gibt ja zu diesem Nationalen Aktionsplan Behinderung eine sogenannte Begleitgruppe. Und in dieser Begleitgruppe gibt es eine Untergruppe und die beschäftigt sich mit der Frage der Datenerhebung. Also da tut sich was. Jetzt einmal im positiven Sinne. Die Frage ist nur, wohin wird sich das Ganze entwickeln? Es ist, glaube ich, allen wichtigen Leuten klar, wir brauchen Daten, die der UN-Konvention entsprechen. Und das heißt wiederum dem sozialen Modell entsprechend. Also nicht wiederum abzufragen mit der Statistik Austria, fühlen Sie sich behindert, aber nicht zu sagen, das heißt nicht, was haben Sie für ein Defizit, sondern das heißt, was für Barrieren stehen Ihnen im Weg. Das ist, glaube ich, allen klar, dass das so abgefragt werden muss. Was dauernd dann ins Spiel kommt als Argument, ist die Aussage, das kostet einfach zu viel. Und wir haben doch schon die Statistik Austria und die Statistik Austria fragt ab. Das soll sich aber ändern, weil die Statistik Austria soll jetzt dann im Zuge dieser Begleitgruppe des Nationalen Aktionsplans zumindest einmal versuchen, entlang den Argumenten der UN-Konvention zu fragen, abzufragen. Dazu muss man außerdem aber noch einschränkend sagen, dass die Statistik Austria eine Haushaltserhebung ist. Das heißt, alle Menschen mit Behinderungen, die in Institutionen sind, werden nicht erfasst von der Statistik Austria. Und dementsprechend werden wir auf diese Weise niemals Statistiken kriegen, die wirklich alle Menschen mit Behinderungen betreffen. Weil Menschen mit Lernschwierigkeiten großteils, wenn sie in Institutionen sind, da gar nicht vorkommen.
Wir haben ja auch von Ausgliederung gesprochen in unserer ersten Frage. Wie sehen Sie aktuell den Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung?
Der Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen ist aufgrund verschiedener Gegebenheiten, denken wir an die Debatte um den besonderen Kündigungsschutz, denken wir über die Debatte der Ausgleichstaxe oder der Erhöhung der Ausgleichstaxe. Da gibt es so punktuelle Dinge, die diskutiert werden. Die kommen sogar bis in die Medien, die kommen bis an die Öffentlichkeit, und das meine ich jetzt absichtlich so zynisch. Aber die grundsätzliche Situation, wie geht es eigentlich Menschen mit Behinderungen jenseits von Beschäftigungsstrukturen, jenseits von irgendwelchen geschützten Werkstätten, das ist kein Thema in der Öffentlichkeit. Und das hat schon Oliver König 2009 in einer Studie festgehalten, und das haben etliche andere auch schon mehrfach betont, solange es nicht eine breit angelegte Diskussion über die Frage gibt, warum können Menschen mit Behinderungen in Österreich nicht in den regulären Arbeitsmarkt in dem Ausmaß hinein, wie sie es eigentlich sollten, weil ihre Qualifikationen da sind, solange diese Diskussion nicht existiert, geht die Veränderung sehr zäh weiter. Es sind so Dinge, die rausgepickt werden. Bei der Debatte um den besonderen Kündigungsschutz wissen wir außerdem, dass ja die Debatte in eine sehr einseitige Richtung geführt wird. Und dass es immer darum geht, naja, so nach dem Motto, wenn ich dann einen Menschen mit Behinderungen anstelle, den wäre ich nicht mehr los oder die wäre ich nicht mehr los. Die Statistiken, die es dazu gibt, zeigen aber, das stimmt überhaupt gar nicht. Also schon vor der Veränderung der Zeiten des besonderen Kündigungsschutzes war es klar, sehr wohl, wenn man möchte als Arbeitgeber, wird man Menschen mit Behinderungen wieder los. Also dieses Argument, dass das wie ein Bumerang funktioniert und dass ich mir besser dann gar keine Menschen mit Behinderungen anstelle, das existiert so nicht. Und ich meine eben, es gibt so punktuelle Diskussionen, die dann außerdem noch auf einer Ebene geführt werden, die eigentlich behindertenfeindlich sind. Ja? Und wenn man es weiter sieht, die eigentlich überhaupt menschenfeindlich, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir Unterscheidungen machen, eine künstliche Unterscheidung zwischen Menschen ohne und Menschen mit Behinderungen, sondern das sind eben bestimmte Gruppen in der Gesellschaft, die dann benachteiligt werden.
Welche volkswirtschaftlichen und vor allem auch gesellschaftlichen Folgen hat das, wenn das Arbeitskräftepotenzial von Menschen mit Behinderung nicht genutzt wird?
Das hat schon eine Studie der OECD in den 90er Jahren, beginnenden 90er Jahren festgehalten, dass es ganz schlimm ist, natürlich sowohl für die einzelne Person, aber auch für die Gesellschaft und die Ökonomie einer Gesellschaft, wenn man das Potenzial von Menschen mit Behinderungen nicht nützt. Man darf ja nicht vergessen, die Statistiken gehen davon aus, dass es rund 15 bis 20, 18% Menschen mit Behinderungen in Österreich gibt. Wenn man die alle im Großen und Ganzen ausschließt aus dem regulären Arbeitsmarkt, kann man sich ungefähr ausrechnen, was das für einen Nachteil für die Ökonomie bringt. Und dann kommt aber immer das Gegenargument, dass man sagt, ja, es kostet ja so viel, die Arbeitsplätze zu adaptieren, anzupassen, barrierefrei zu gestalten. Aber auch das ist kein Argument, weil die Barrierefreiheit definitiv allen Menschen nützt. Also da geht es nicht darum, dass nur ein Mensch mit Behinderungen einen Vorteil daraus zieht. Also am Ende sind das Investitionen, die erstens um das Vielfache wieder zurückkommen. Dazu gibt es genügend Studien aus anderen Staaten. Und außerdem hilft es oder unterstützt es alle.
Und ist es nicht auch so, dass dann eine wichtige Kundengruppe vernachlässigt wird?
Außerdem, natürlich, das ist sowieso auch klar. Ich bin prinzipiell eine Gegnerin dieses ökonomischen Arguments, dass man sagt, das ist gut, weil erstens einmal, vor allem weil dadurch der wirtschaftliche Prozess eines Landes verstärkt wird, weil man mehr Geld damit scheffeln kann sozusagen. Ich bin gegen dieses Argument, aber natürlich gibt es das und es gibt genügend Belege aus anderen Staaten, dass es das genau bewirkt. Ja? Und trotzdem wird das in Österreich teilweise immer noch ignoriert. Wobei ich eben glaube, dass im Zusammenhang mit diesem Diversity-Management-Ansatz, dass man also zunehmend in einzelnen Unternehmen draufkommt, halt aus, wenn ich die Vielfalt meiner und Unterschiedlichkeit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Betracht ziehe, arbeiten die mehr und das bringt am Ende meiner Firma natürlich mehr, das ist auch ein ökonomisches Argument, aber so ein bisschen durch die Hintertür, dann glaube ich, wenn sich diese Idee des Diversity Managements durchsetzt, das wird auch Menschen mit Behinderungen zugutekommen, weil man sehen wird, okay, da ist das Potenzial, wir sind ja eigentlich blöd, wenn wir es nicht nützen.
Welche weiteren Argumente könnten Unternehmen überzeugen?
Ich glaube, der Punkt ist ein ganz grundsätzlicher, es geht eigentlich gar nicht darum, Unternehmer und Arbeitgeber zu überzeugen, sondern ich glaube, die müssen einmal grundsätzlich informiert werden. Das grundsätzliche Problem scheint tatsächlich zu sein, dass immer noch, weil es eben diese Barrieren im Kopf gibt, diese Ängste oder Vorurteile in Bezug auf Menschen mit Behinderungen, dass manche Arbeitgeber und manche Unternehmerinnen überhaupt nicht interessiert sind, überhaupt in Kontakt zu kommen. Ich glaube, man müsste viel mehr Informationsarbeit leisten. Wessen Aufgabe das ist, darüber wäre dann zu diskutieren, viel mehr Informationsarbeit auf der Seite der Unternehmen leisten, dass überhaupt einmal Bewusstsein geschaffen wird. Dann könnte man ansetzen und sagen, und jetzt schaut euch einmal das Best-Practice-Beispiel, das gute Beispiel, ich weiß nicht, aus Dänemark an, und dann können wir darüber diskutieren, wie könnte man das auf Österreich übertragen. Aber ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, dass ganz, ganz viele Unternehmen keine Ahnung haben, welche Potenziale in Menschen mit Behinderungen stecken, genauso wie in allen anderen Menschen auch.
Voraussetzung für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ist eben dieser inklusive Arbeitsmarkt. Wenn das funktionieren könnte, wie würde das ausschauen, Ihrer Meinung nach?
Die Voraussetzungen für einen inklusiven Arbeitsmarkt sind, dass die Vorurteile, diese Ängste abgebaut werden. Das haben wir jetzt schon einige Male angesprochen. Natürlich muss ein Arbeitsplatz im weitesten Sinne wirklich in jeder Hinsicht barrierefrei gestaltet sein. Er muss wirklich angepasst sein. Und das betrifft bei Weitem ja nicht nur Menschen mit Behinderungen. Das ist eben, deswegen habe ich das auch vorhin schon gesagt, diese Unterscheidung, es gibt Menschen ohne und Menschen mit Behinderungen, ist einfach auch in Bezug auf Arbeitsplätze illusorisch, weil es gibt einfach ganz unterschiedliche Notwendigkeiten bei verschiedenen Arbeitnehmerinnen. Also müssten aber dementsprechend natürlich die Arbeitsplätze barrierefrei gestaltet sein. Neue Technologien. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo man wirklich so viele neue Technologien allgemein einsetzt. Da soll es eigentlich kein Problem mehr sein, einen Arbeitsplatz so anzupassen, dass eben neue Technologien tatsächlich dort auch zum Einsatz kommen. Egal, ob das ein Mensch ist, der zum Beispiel blind ist, oder ob das ein Mensch ist, der gehörlos ist oder was auch immer. Ja? Also Technologien im weitesten Sinne, die es ohnehin schon gibt, sollten dann auch angewendet werden. Das ist einmal die Voraussetzung für einen inklusiven Arbeitsmarkt. Aber die grundsätzliche Voraussetzung ist, meiner Meinung nach, der Arbeitsmarkt kann nur in einer inklusiven Gesellschaft funktionieren. Weil wenn wir als Gesellschaft nicht alle inklusiv denken, handeln und tun, wie soll sich dann der Arbeitsmarkt inklusiv entwickeln? Und Inklusion bedeutet eben Akzeptanz von Unterschiedlichkeit, Akzeptanz von Anderssein. Niemand muss sich an irgendeine bestimmte Norm anpassen. Jeder und jede kann in dieser inklusiven Gesellschaft den Bedarf nach leben, braucht aber natürlich dann einen unterschiedlichen Unterstützungsbedarf. Der wird dadurch in einer inklusiven Gesellschaft, wird der Unterstützungsbedarf natürlich viel personenzentrierter, sehr viel mehr abhängig von den einzelnen Personen, aber eben immer in der Feststellung, dass es nicht die Person ist, die behindert ist, sondern dass es eben die Gesellschaft ist, die die Barrieren und die Hindernisse nicht abbaut.
Welche Position haben Ihrer Meinung nach Menschen mit Behinderung allgemein in der Gesellschaft, jetzt nicht einmal auf den Arbeitsmarkt bezogen, sondern allgemein?
Ich glaube, man muss einmal davon wegkommen, zu sagen, Menschen mit Behinderungen als solches. Ja, das ist eine so inhomogene, eine so unterschiedliche Gruppe von Menschen, wie genauso die Menschen ohne Behinderungen eine irrsinnig inhomogene und zusammengewürfelte Gruppe sozusagen von Menschen sind. Ich glaube, man muss einmal davon wegkommen, zu sagen, das ist die Gruppe. In Gesetzestexten passiert es so, das macht man ganz bewusst, dass man von den Menschen mit Behinderungen spricht und die werden dann definiert. Und das ist meistens ein sehr medizinisches Argument, das da vorgebracht wird. Ich würde mal sagen, es gibt sowas sehr unter Anführungszeichen wie eine Hierarchie im Verständnis von Menschen mit Behinderungen. Denken Sie an Menschen, die zum Beispiel einen Rollstuhl benutzen. Da hat sich in der letzten Zeit sehr viel an der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum getan. Denken Sie an nur die banalen Dinge wie Rampen und abgeschrägte Gehsteigkanten und so weiter. Das heißt, Menschen, die Rollstühle benutzen, sind viel sichtbarer im wahrsten Sinne des Wortes in der Gesellschaft geworden, weil man jetzt an mehrere Orte kann, wo man früher nicht hinkommen konnte. Und das sind Menschen, die, würde ich jetzt einmal behaupten, noch am wenigsten ausgegrenzt werden, aber logischerweise auch extrem viele Ausgrenzungserfahrungen haben. Und dann denken Sie aber am anderen Ende dieser Hierarchie, unter Anführungszeichen, an Menschen mit Lernschwierigkeiten, die immer noch eine ganz, ganz schlechte, ganz, ganz benachteiligte Position in der Gesellschaft haben. Weil man aus verschiedenen Gründen davon ausgeht, wir leben in einer Gesellschaft, die so wahnsinnig aufs Denken aus ist, auf eine bestimmte Form, auf eine bestimmte Norm von Denken. Und alle Menschen, die dem nicht entsprechen, haben dann Probleme. Und Menschen mit Lernschwierigkeiten trifft das einfach so wahnsinnig stark, dass wir in so einer Gesellschaft leben, die so wahnsinnig fokussiert darauf ist, wir müssen ein bestimmtes Bildungssystem durchlaufen, wir müssen eine bestimmte Karriere machen. Die werden aber ausgegrenzt, nicht weil sie Menschen mit Lernschwierigkeiten sind, sondern weil man Angst davor hat und sie überhaupt nie ins Bildungssystem hineinlässt, sie in Sonderschulen aufs Abstellgleis sozusagen stellt und damit jede Zukunftschance und Möglichkeit eigentlich verbaut.
Wie könnte es mehr Zukunftschancen für diese Menschen geben?
Ich glaube, es beginnt sich da einiges zu ändern, weil ich zumindest den Eindruck habe, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten diejenigen Menschen sind, in Bezug auf die Konvention, die in den letzten Jahren am wissbegierigsten waren, was da überhaupt drinnen steht und was für Rechte sie haben. Das ist einmal ganz wichtig, das hat nichts mit Behinderung zu tun, dass man muss wissen, was man überhaupt für Rechte hat. Und das finde ich zumindest für mich persönlich auffallend und auffällig, wie sehr sich Menschen mit Lernschwierigkeiten für diese Themen interessieren. Und wie sehr sie dann aber auch öffentlich damit auftreten. Ich denke an die öffentlichen Sitzungen des Monitoring-Ausschusses, also des bundesweiten Monitoring-Ausschusses, wo Menschen mit Lernschwierigkeiten überhaupt nicht mehr wegzudenken sind, als ganz, ganz wesentliche Leute, die einen Input bringen, die sich zu Wort melden, die sagen, was Sache ist. Man muss sich über seine eigene Rolle bewusst sein in der Gesellschaft und aber um seine Rechte wissen und dann um diese Rechte kämpfen und sich einsetzen. Und auf der anderen Seite wird man im Sinne auch der UN-Konvention, die Bewusstseinsbildung verlangt, dass sich was ändert in Bezug auf das Bewusstsein Menschen mit Behinderungen gegenüber, auch die Bundesebene dafür verpflichtet. Also man ist verpflichtet, beizutragen, dass sich das Bild ändert, und ganz wesentlich beitragen müssen das die Medien.
Welches Bild hätten Sie denn lieber in der Gesellschaft?
Ein Bild, das Menschen mit Behinderungen nicht als Almosenempfängerinnen darstellt. Ein Bild von Menschen, die gleichberechtigt sind, die eben das Recht haben, die gleichen Rechte haben, wie andere Menschen auch. Dass eben alles das, was Menschen mit Behinderungen heutzutage noch verwehrt wird und wo man sie dann aber so darstellt, man stellt sie eben so dar als jemanden, der in eine Sonderschule geht oder die in eine Sonderschule geht, aber die tut das ja nur oder er tut das ja nur, weil es nicht anders geht, weil das System verhindert, im Regelschulsystem groß zu werden sozusagen und ausgebildet zu werden. Das ist das Bild, dass man eben das Bild sollte am Schluss ein Spiegelbild davon sein, dass wir gelernt haben, tatsächlich, was Inklusion bedeutet und dass wir alle danach leben. Dass eben niemand mehr ausgegrenzt wird aufgrund von irgendwelchen Normen oder Kriterien, die ohnehin für alle anderen auch nicht gelten. Weil gerade beim Bildungssystem sieht man das, finde ich, so deutlich, dass man sagt, wo ziehe ich eigentlich die Grenze zwischen jemandem, der unbedingt in eine Sonderschule muss und jemandem, der noch irgendwie ins Regelschulsystem hineinrutscht. Und das ist, wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man, dass alle Staaten, die schon längst ein inklusives Bildungssystem haben, dadurch allen Kindern und allen Jugendlichen in ihrer Schulbildung helfen können und sie unterstützen, weil das nämlich auf alle positiv sich auswirkt.
Nochmal zurück in die Arbeitspraxis. Wie könnte denn Ihrer Meinung nach die Arbeitswelt von morgen aussehen?
Wenn ich wüsste, wie die Arbeitswelt von morgen genau aussehen sieht, dann hätte ich schon viel gewonnen. Man kann ja nur Tendenzen sich anschauen, wie entwickelt sich allgemein die Arbeitswelt und was bedeutet das für Menschen mit Behinderungen. Und allgemein entwickelt sich es einfach zu einem sehr flexiblen System, aber das meine ich jetzt nicht positiv, sondern es ist ja eine Herausforderung. Und zwar nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern für alle Menschen. Zu sagen, wir werden zunehmend flexibel sein müssen, wir werden oft unsere Arbeitsplätze wechseln, unsere Dienstgeber oft wechseln, wir werden vielleicht sogar die Länder wechseln, wo wir arbeiten. Flexibilität also auf verschiedenen Ebenen, auch in Bezug auf das, worum unsere Arbeit sich dann konkret dreht. Das heißt, wir werden zunehmend nicht nur flexibel sein müssen, sondern wir zunehmend von uns Eigenständigkeit, Selbstständigkeit verlangen in Bezug auf das Arbeiten. Und wenn Sie sich alle diese Punkte hernehmen, und das ist ja eine Tendenz, die kann man ja schon ablesen, man sieht ja einfach schon, dahin entwickelt sich die Arbeitswelt, dann kann man sich auch ausrechnen, was das für Menschen mit Behinderungen bedeutet, weil das bedeutet, dass es eigentlich voraussetzt, dass man schon sehr viel selbstbestimmter leben kann, als das viele Menschen mit Behinderungen heute können, weil ihnen die Gegebenheiten das nehmen, nicht weil sie selber nicht können, sondern weil es einfach zu viele Barrieren gibt. Und dass es auch bedeutet, also nicht nur, dass man selbst bestimmt, sondern dass man im weitesten Sinne eben als jemand verstanden wird, der imstande ist, flexibel zu arbeiten, eigenverantwortlich zu arbeiten. Und da sind wir wieder beim Denken und bei den Vorurteilen Menschen mit Behinderungen gegenüber. Wir drehen uns argumentativ immer ein bisschen im Kreis.
Es ist jetzt auch so, dass ja dann immer mehr Menschen auch von zu Hause arbeiten. Inwieweit nützt das Menschen mit Behinderung, inwieweit kann das aber auch eine Barriere sein?
Nützen kann das in vielerlei Hinsicht, weil der Vorteil eben ist, dass man, wenn man zu Hause arbeitet, zu Hause ein adaptiertes, angepasstes, barrierefreies Umfeld hat. Man ist flexibler, man kann die Arbeitszeiten an seinen eigenen Bedarf anpassen und so weiter. Der Nachteil ist, und da gibt es etliche Nachteile, wenn man zu Hause arbeitet, ist man einfach im wahrsten Sinne des Wortes weg von den anderen in einer Firma. Das heißt, die Ausgrenzung, die man ohnehin schon als Mensch mit Behinderungen erlebt, wird auch noch räumlich verstärkt, wenn man an einem anderen Ort sich dann befindet. Zudem kommt dazu, dass wenn man zu Hause arbeitet, man meistens ja dann auch die Technologien besitzt, um eben arbeiten zu können. Und da muss man schon sagen, das ist dann eine Verantwortung, die einzelne Person finanziell auch übernehmen muss, die eigentlich nicht die Aufgabe der einzelnen Person, sondern wiederum des ganzen Systems sein sollte. Also es sind Vor- und Nachteile, die sich daraus ergeben können für Menschen mit Behinderungen.
Jetzt habe ich eine Folgefrage. Wie schaut es aus mit der Teilzeitarbeit?
Beim Homeoffice-Trend ist es ja so, dass da auch immer wieder die Frage gestellt wird, wie sieht das mit Aufstiegschancen aus, wie sieht das aus, wie kann man sich sozusagen dann auch beruflich weiterentwickeln, und auch das ist ja beim Homeoffice-Trend sehr kritisch zu betrachten, weil es eben Studien gibt, die sagen, die Aufstiegsmöglichkeiten sind nicht gegeben. Was Ähnliches gilt für die Teilzeitgeschichte. Da gibt es sehr kritische Stimmen vom regulären Arbeitsmarkt, also gar nicht in Bezug auf Menschen mit Behinderungen, die sagen, naja, als Wiedereinstiegsmodell hat sich sehr relativ bewährt, aber die Frage ist, wenn man zu lange in der Teilzeit bleibt, was bedeutet das am Ende auch zum Beispiel in Bezug auf die Aufstiegsmöglichkeiten? Was bedeutet es aber auch, nachhaltig und langfristig dann wieder in die Vollzeit übernommen zu werden? Und das gilt natürlich genauso für Menschen mit Behinderungen. Der Vorteil ist wiederum, wie wir vorher schon gesagt haben, man ist natürlich flexibler. Man kann, wenn man kürzer arbeiten muss aus verschiedenen Gründen, ist das möglich. Der Nachteil ist aber, dass sie diese Einteilung zwischen wer ist fähig zu arbeiten, nämlich ganztags zu arbeiten, Vollzeit zu arbeiten, und wer ist nicht fähig, noch stärker gezogen wird. Das heißt, eigentlich wird diese Unterscheidung zwischen den Menschen ohne Behinderung, die gut arbeiten können, und den Menschen mit Behinderungen, die nicht imstande sind, sowas zu schaffen, noch viel, viel stärker. Also auch da gibt es Vorteile und Nachteile. Der Nachteil ist definitiv auch, dass für begünstigt behinderte Arbeitnehmerinnen die Teilzeit ja angerechnet werden kann auf die Quote. Das ist eine gewisse Hintertür für Arbeitgeberinnen, zu sagen, na gut, jetzt stelle ich einfach alle Teilzeit an. Ja, denke aber überhaupt nicht drüber nach, ob ich die jemals in die Vollzeit übernehme, weil die will ich gar nicht in die Vollzeit übernehmen.
Was könnten wir dann eigentlich von anderen Ländern lernen? Ich meine, die skandinavischen Länder gelten ja immer so ein bisschen als Vorbild. Was könnte man lernen?
Was wir ganz, ganz wesentlich lernen, nicht nur könnten, sondern sollen, und was halt nur zu einem gewissen Ausmaß in Österreich in der Politik oder auch in der Verwaltung passiert ist, sich, bevor man mit Maßnahmen bei uns beginnt, anzuschauen, was gibt's denn da schon für ähnliche Maßnahmen woanders und wie haben die gegriffen. Ja? Und wenn man da gerade sich die skandinavischen Staaten anschaut, da gibt es ja viele positive Beispiele, aber auch Beispiele, wo es nicht gut gelaufen ist, wo man zwar gemerkt hat, okay, da gab es zum Beispiel die Idee in Dänemark, flexible Jobs zu schaffen, also so einen Zwischenbereich sozusagen zwischen Leuten, die nicht mehr in der Beschäftigungstherapie sind, weil sie dort definitiv unterfordert sind, aber auch nicht im regulären Arbeitsmarkt, weil man davon ausgeht, dass sie überfordert sind, ohne dass man das ausprobieren würde, hat man so ein Mittelding geschaffen. Und da hat sich dann gezeigt, dass zwar diese Maßnahme sehr stark angenommen wurde, dass aber trotzdem die Unterstützungsleistungsbezieherinnen nicht weniger geworden sind, weil die nämlich in anderen Unterstützungsleistungen gelandet sind, sozusagen. Ja? Also, und man ist dann außerdem so komisch verortet eben zwischen Beschäftigungstherapie und dem regulären Arbeitsmarkt, was auch wieder in irgendeiner Form ausgrenzend ist. Also man hat in Dänemark zum Beispiel in dem Fall festgestellt, das hat positive, aber auch negative Beispiele. Und den Eindruck hat man manchmal bei der Entwicklung von Politiken in Österreich, gerade im behindertenpolitischen Bereich, nicht unbedingt, dass man sich wirklich so viel anschaut, was woanders schon existiert und sehr oft das Rad ganz neu erfinden will.
Inwieweit hat die Krise, die 2008er Krise, damit reingespielt, beziehungsweise was wird sie sich auf die Situation für Menschen mit Behinderung ausgewirkt?
Das Problem mit der Krise von 2008 ist, oder mit jeder mit den ökonomischen Krisen, ist, dass sie immer als Argument angeführt werden. Ja? Also ich meine, solange ich mich jetzt mit Behindertenpolitik beschäftige, gibt es eigentlich immer, müsste man davon ausgehen, dass es immer Krisen gegeben hat, ja? Weil sie immer als Argument verwendet werden, um bei denen, die sich am wenigsten wehren, anzusetzen und zu sagen, bei euch schneiden wir jetzt aber, bei euch gibt es jetzt ein paar Unterstützungsleistungen weniger. Das ist einfach auffällig, und das ökonomische Argument natürlich gerade seit der 2008er Krise ist natürlich eines, weil viele Menschen überhaupt am regulären Arbeitsmarkt merken, was es für eine Auswirkung auf sie hat, und natürlich dieses Konkurrenzdenken dann noch viel stärker wird, und gerade wenn dann eine Gruppe, eine sehr große Gruppe von Menschen, nämlich die Menschen mit Behinderungen, auf den regulären Arbeitsmarkt zusteuern und da ist eh schon wenig Platz und da gibt es eh schon viele Arbeitslose, dann ist das natürlich umso schwerer. Ja, es ist ein weiterer Hinderungsgrund, Menschen mit Behinderungen überhaupt in den regulären Arbeitsmarkt aufzunehmen. Und ich glaube aber, das Wesentliche ist, die Krise gibt es definitiv, die hat eine Auswirkung. Aber nichtsdestotrotz wird sie als Argument sehr oft auch missbraucht, um eben zu argumentieren, Menschen mit Behinderungen, die nehmen jetzt eh nur noch Platz weg, den wir ohnehin nicht mehr haben.
Es zeigt sich auch an den derzeit steigenden Arbeitslosenzahlen. Also da sind ja die Quoten bei Menschen mit Behinderung extrem hoch.
Die Arbeitslosenzahlen von Menschen mit Behinderungen, das ist erst kürzlich ja wieder festgehalten worden, sind dermaßen hoch. Man muss eigentlich sagen, es fehlt an der Ausbildung, es fehlt an der Bildung. Das führt dazu, dass die Leute so schlecht vorbereitet sind, dass sie eh niemals in den regulären Arbeitsmarkt kommen. Aber zusätzlich eben das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass von oben sozusagen vom regulären Arbeitsmarkt auch abgeschottet wird, weil es da genügend Arbeitslose auch gibt. Ja. Also da kommen zwei Strömungen sozusagen zusammen, wo aber definitiv die stärkere die ist, die sagt, wir machen jetzt den regulären Arbeitsmarkt zu, weil Menschen mit Behinderungen sind zwar auch arbeitslos, aber die sind auch nicht ausgebildet und deswegen kommen sie da jetzt nicht hinein. Und da beißt sich der Hund natürlich wieder in den Schwanz, weil die Menschen mit Behinderungen haben ja nur deshalb so eine hohe Arbeitslosigkeit, weil ihnen keine gute Ausbildung, keine gute Bildung zugutekommt. Würden die besser ausgebildet sein, hätten die das Problem nicht. Die Idee ist ja nicht schlecht. Ja, also der Punkt ist ja definitiv, Und da sagt ja auch die Konvention im Artikel 27, es muss die Möglichkeit geben, überhaupt einmal hinein, also ob man es jetzt Schnuppern nennt oder nicht, aber einfach einmal diese Erfahrungen zu sammeln. Es geht um das Sammeln von Erfahrungen. Und es muss auch, und das ist ja auch viel zu wenig gewährleistet, es muss auch die Möglichkeit geben, dann ohne Probleme wieder zurückzukommen, wenn man sieht, es hat aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Und dann muss man aber genau herausfinden, woran liegt es denn? Und in den meisten Fällen liegt es dann wohl an den Barrieren, die eben nicht abgebaut wurden im Arbeitsumfeld. Aber natürlich das, was Sie ansprechen, wenn man von einem Schnuppern ins nächste Schnuppern reinrutscht, wird das natürlich nie zielführend sein. Also es geht sehr wohl um das Herausfinden. Man muss die Möglichkeit geben, dass Menschen mit Behinderungen einmal herausfinden können, wie fühlt sich da sozusagen an, wie tut sich da am Arbeitsmarkt. Und aus welchen Gründen auch immer muss es die Möglichkeit geben, wieder zurückzuziehen, aber es muss auch die Möglichkeit geben, nachhaltig dann im Arbeitsmarkt zu bleiben und nicht immer nur über Schnupperprogramme eben nur herauszufinden, wie könnte es dort sein.
Der Titel war ja heute auch sowas wie Traumschiff, eine Reise in die Zukunft, genau, wenn wir uns gleich nach dem Motto begeben. Was wünschen Sie sich, wenn wir uns in 5 Jahren, sagen wir, wiedersehen würden? Was hat sich getan in Österreich?
In 5 Jahren kann sich viel tun. Da erwarte ich dann schon und ich erwarte wirklich im Sinne auch einer nachhaltigen, also wirklich sinnvoll umgesetzten UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, dass sich erstens das Bewusstsein einmal schon ziemlich stark geändert hat in Bezug auf Menschen mit Behinderungen, weil das einfach ein Um und Auf ist. Solange wir Menschen mit Behinderungen ausgrenzen, weil wir Angst davor haben, wird sich nicht viel ändern. Ich erwarte mir, dass sich bis dahin das Bildungssystem und das Schulsystem in Österreich so weit geändert hat. Und das ist realistisch in den nächsten 5 Jahren. Weil wenn man sich anschaut, es gibt ja einfach diese allgemeine Debatte jetzt über das Schulsystem. Und es ist ja nicht so, dass alles andere so eitel ohne Waschdruck wäre, dass wir uns nur um die Sonderschulen den Kopf zerbrechen müssen. Ja, also das ist einfach ich hoffe, da wird sich in den nächsten 5 Jahren grundsätzlich was tun. Heißt für Menschen mit Behinderungen, dass sie dann eigentlich besser ausgebildet sein sollten. Und das sollte auch wiederum für den Arbeitsmarkt in 5 Jahren bedeuten, dass es bessere Chancen, nämlich allein schon von der Ausbildung von Menschen mit Behinderungen gibt, dass einmal da die Ängste und die Vorurteile von Unternehmen so weit gesenkt sein werden in 5 Jahren, dass viel mehr Unternehmen diesen Schritt wagen, der eigentlich gar kein Wagnis ist. Sie müssten es ja nur tun, um Menschen mit Behinderungen anzustellen. Also 5 Jahre, das sehe ich schon, das ist ein so langer Zeitraum, da muss sich was tun. Man darf eben auch nicht vergessen, dass ja Österreich regelmäßig von der UN, von den Vereinten Nationen in Genf, wiederum kontrolliert werden wird. Es wird wieder so eine Evaluierung geben. Da wird sich auch weisen, nach dieser Zwischenbegutachtung im Jahr 2013, was hat sich zum Beispiel bis in den nächsten 2 oder 3 Jahren, was wird sich da tun? Und das sollte sich dann schon als Antwort darauf, dass das im September 2013 sehr kritisch war, was geändert haben. Dass es immer politische Rhetorik gibt und dass man dann vielleicht versucht, etwas schön zu reden, das kann passieren. Aber im Prinzip glaube ich auch, dass in den nächsten 5 Jahren Menschen mit Behinderungen unterschiedlichster Formen von Funktionsbeeinträchtigungen viel mehr auf ihre Rechte pochen werden. Und ich glaube auch, dass sich in den nächsten 5 Jahren dadurch sehr viel ändern wird in Bezug auf die öffentliche Diskussion. Weil einfach, wenn mehr Menschen aufstehen und sagen, im metaphorischen Sinne aufstehen und sagen, das sind meine Rechte und die werden mit Füßen getreten, dann wird sich eine öffentliche Diskussion ergeben. Und ich glaube schon, dass die Gesellschaft in den nächsten 5 Jahren, egal wie sich die Krise jetzt weiter auswirken wird oder nicht, erkennen wird, dass das uns alle betrifft. Das ist eben keine Problematik, die nur diese abgeschottete Gruppe von Menschen mit Behinderungen betrifft, die man nicht in den Arbeitsmarkt lässt sozusagen, sondern das betrifft alte Menschen, alternde Menschen. Das betrifft so viele Menschen in der österreichischen Gesellschaft. Diese Frage, wie sieht es mit dem Zugang zum regulären Arbeitsmarkt aus? Da sollte sich in 5 Jahren schon einiges geändert haben.
Sie hörten ein Interview mit der Politikwissenschaftlerin Ursula Naue von der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Behinderung und Behindertenpolitik, Politik der Demenz und des Alterns. Durch die Sendung führte Sandra Knopp. Näheres zum Projekt UCIF Support und zu weiteren Freak-Radio-Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Josef Heinz.